Merci für den Lobpreis und auch von mir willkommen bei der zweiten Predigt mit der Begegnung mit Jesus. Und heute schauen wir die Geschichte von Nikodemus an. Und ich kann euch vorwarnen, der Text ist nicht einfach. Im Sinne von exegetisch gibt es nicht wirklich eine Interpretation, wo alle sagen, ja, das ist es. Schon nur die Szene, dass der Nikodemus zu Jesus geht, ist nicht wirklich klar. Warum? Warum verschwindet er auch mit im Dialog, wenn dessen, dass Jesus da weiterredet? Und Aussagen von Jesus sind auch nicht mega klar, kryptisch würde ich sogar sagen. Aber trotzdem, in diesen ganzen vielen exegetischen Fragen hat mich der Text berührt. Weil ich habe mich in Nikodemus wiedererkannt. In seinen Fragen, in seiner Verwirrung. Aber genug von einem Text geredet, den wir noch nicht einmal angeschaut haben. Falls ihr eine Live-Aufnahme schauen wollt, könnt ihr bei thechosen-tv.de nachschauen, wie es passiert ist. Und falls ihr die Originalsprache nicht kennt, sie haben es auch auf Deutsch synchronisiert. Ja, wir schauen auf jeden Fall den Text, wie es Johannes geschrieben hat, und zwar mit der neuen Genfer Übersetzung. Für das fangen wir Johannes 2 an, mit den Versen 22-25. Während des Passafestes war Jesus in Jerusalem. Viele glaubten an ihn, als sie die Wunder sahen, die er tat. Aber Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, denn er kannte sie alle. Er wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Niemand brauchte ihm darüber etwas zu sagen. In diesem Kontext tritt dann nachher Nikodemus auf, im Kontext, wo Jesus eben Wunder tut, aber die Menschen nur an ihn glauben, wo er eben Wundertäter ist. Aber Johannes in seinem Evangelium tut klar sagen, dass eigentlich die Wunder, zum Beispiel, dass Jesus Wasser zu Wein verwandelt, dass die Zeit vom Messias angekommen ist. Dass Jesus der Messias ist. Deswegen bleibt Jesus auch ein bisschen von diesen Leuten weg, weil sie nicht an ihn glauben, wer der Messias ist, sondern wer Jesus der Wundertäter ist. Und in dem Sinne kommt Nikodemus, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Ein Pharisäer namens Nikodemus suchte Jesus einmal bei Nuktos auf. Nuktos bedeutet einfach Nacht. Aber warum geht Nikodemus bei der Nacht zu Jesus? Ein paar würden sagen, es ist die übliche Zeit, um über die Heiligen Schriften zu reden. Zwischengelehrten. Andere würden sagen, nee, Nikodemus hat sich versteckt. Er wollte, dass die Diskussion geheim bleibt. Hat nicht wirklich funktioniert. Aber die Intention dahinter wissen wir nicht. Der Text sagt es auch nicht. Der Konsens, da ist der einzige, den ich gesehen habe, ist, dass Nuktos aber vor allem beschreibt, wie Nikodemus in seiner Spiritualität ist. Johannes braucht in seinem Evangelium extrem den Dualismus zwischen Licht und Dunkelheit. Zwischen das Licht, wo Jesus ist, aber das Licht, wo auf der Welt gekommen ist, und die Welt, die noch in der Dunkelheit ist. Und da in dieser Welt ist eben der Nikodemus und trifft sich mit dem Licht Jesus. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Aber Nikodemus sieht Jesus nicht als Messias, sondern als Jesus, einer, der von Gott gesandt ist, der Wundertäter. Und ob er die Wörter wirklich meint, ob er wirklich interessiert ist, zu wissen, ob er trotzdem der Messias ist, oder ob er skeptisch ist oder sogar ein Pharisäer ist, der eine Falle stellen an Jesus. Das kann man nicht wirklich vom Text lesen. Es bleibt offen. Doch egal, welche Intention Nikodemus hatte, Jesus ist ihm begegnet und hat ihm gesagt: Ich sage dir, wenn jemand nicht erneut geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Die Verwirrung von Nikodemus ist verständlich, weil erneut zwei Bedeutungen hat. Erstens von Neuem, und wenn man es so wortwörtlich nimmt, dann, wie es der Nikodemus macht, dann ja, muss man erst zweites Mal geboren werden. Nicht so logisch. Aber die andere Bedeutung ist von oben. Im Sinn von metaphorisch, dass nur Gott da die Geburt kann machen, da kann eingreifen und so unsere neue Herkunft kann geben, nicht in der Dunkelheit, sondern im Licht. Aber ich verstand auf jeden Fall die Frage von Nikodemus und Jesus antwortet auf seine Frage: Ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst erneut geboren werden. Jesus antwortet ihm nicht mit einer glasklaren Antwort, sondern bringt noch mehr Zweideutigkeit ins Spiel, weil zum Beispiel Wasser und Geist kann man entweder beides zusammen aus geistlicher Taufe interpretieren oder man kann es so separat betrachten, indem man sagt, Wasser ist Taufe, bedeutet Taufe, oder die erste weltliche Geburt wäre auch eine Möglichkeit und dann ist das Geist, die geistliche Geburt, Geistesausgießung, die Auserwählung von Gott. Also recht viele Bedeutungen sind möglich und Jesus hört nicht auf, sondern geht weiter. Der Pneuma weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und woher er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Der Pneuma kann aber auch wieder da entweder den Wind ganz wörtlich bezeichnen oder es kann auch den Geist Gottes bedeuten. Dass der Geist Gottes da wirkt, wo er will. Und ja, mit all den Fragen, die offen bleiben, kann ich die Antwort von, also die Frage von Nikodemus verstehen. Aber wie kann das geschehen? Und Jesus entgegnet: Du als Lehrer Israels weißt das nicht? Was für eine brutale Antwort von Jesus. Eine Aussage von Jesus, die noch heute noch debattiert werden, hat Nikodemus sollen verstehen. Leider wissen wir nicht, was Nikodemus auf die Aussage sagt, weil er verschwindet von der Szene und Jesus führt mit dem Monolog weiter und das werden wir am Schluss noch hören von der Predigt. Aber ich wollte mich zuerst auf Nikodemus fokussieren, wo ja, in dem Moment wissen wir nicht, was passiert ist, aber er kommt noch zweimal vor. Und zwar in Johannes 7, wo er vor den Pharisäern Jesus verteidigt. Er sagt, können wir wirklich mit unserem Gesetz jemanden bestrafen, den wir noch nicht einmal zugelassen haben. Und später, bei Johannes 19, kommt er nochmal vor, als Jesus gestorben ist und er bringt Öl, um ihn zu begraben. Und es ist nicht irgendein Öl, sondern das Wert des Öls ist so gross, dass man das für Könige braucht. Also, trotz der vielen Fragen, die Nikodemus vielleicht nicht verstanden hat und vielleicht auch verwirrt worden ist, hat in die Begegnung mit Jesus auf einem Weg geleitet, dass er immer noch an Jesus denkt, dass er gegen seine Pharisäer-Kreise eigentlich sich setzt für Jesus. Und dass er am Schluss sich denkt, der Mensch, der auf dem Kreuz gestorben ist, das sollte man wie einen König behandeln. Leider wissen wir nicht, ob der Nikodemus Jesus als Messias bekannt hat, als Jesus der auferstanden ist. Aber ja, die Begegnung hat ihn auf jeden Fall sein Herz verändert. Eine ähnliche Geschichte lesen wir 2000 Jahre später. Einer der Gelehrten des Seelands, ein Christ namens Raphael, besuchte die theologische Fakultät einmal im Jahr 2022. Was für ein Übergang. Nee, auch wenn ich da was sage, dass ich da ein Gelehrter bin. Ich glaube, in meiner Gimmerzeit habe ich mich wirklich so ein bisschen betrachtet. Mich hat Theologie dann fasziniert. Fasziniert mich immer noch. Und dann habe ich wirklich viele Videos geschaut, Podcasts gelost. Apologetik, also die Verteidigung des Glaubens, ist so meine Faszination gewesen. Ich habe viel debattiert mit Atheisten. Und ich habe gewusst, Theologie gibt es auch verschiedene Richtungen. Also es gibt auch dort ein bisschen Diskurs. Ich habe mit meinem Kollegen, der mit mir die Bibelgruppe geleitet hat, auch viel diskutiert. Er hat ein bisschen konservativere Ansichten, aber ja, also wir haben uns gut verstanden. Also zum Beispiel haben wir debattiert, ob jetzt Gott uns auserwählt, also prädestiniert, oder ob wir uns für Gott können entscheiden können. Und da muss ich sagen, ja, beides ist möglich. Es gibt dafür und dagegen, aber der Rest, das Grosse und Ganze von der Theologie, hat uns doch die Kirchentradition von Jesus bis zum heutigen Zeit gebracht. Und den kenne ich, ist gut. Und das habe ich gemeint, bis ich an der theologischen Fakultät bin, gelandet. Dort habe ich gesehen, wie viel Gott grösser ist, als was ich gedacht habe. Ja, ich habe Christen kennengelernt, die Gott anders würden beschreiben und definieren und gleich haben sie Begegnungen mit Jesus. Ja, zum Beispiel habe ich gesehen, wie man biblisch, theologisch auch an Gott aus nicht allmächtig sondern, und nicht allwissend, sondern ein Gott, der mit uns im Prozess ist, mit uns durch die Geschichte geht und die Geschichte gestalten. Ich habe auch gelernt, dass Gott sich nicht nur aus Vater offenbart, sondern auch aus Mutter. Für die Leute, die mit einem Vaterbild gar nichts anfangen können. Ja, Gott ist so viel grösser, als was ich mir gedacht habe. Die Konsequenz von all diesen Ansichten, die ich gedacht habe, ja, die sind legitim, ist, dass ich keinen Referenzpunkt mehr hatte. Der einzige Konsens, den ich in der Theologie gefunden habe, war, Gott ist Liebe. Und was Liebe ist, kann man noch darüber diskutieren. Aber ich habe mich recht so gefühlt, als wäre ich im Dunkeln am Laufen mit meiner einzigen Lichtquelle, Gott ist Liebe. Und da bin ich eigentlich wie Nikodemus zu Jesus gegangen und habe gefragt, ja, ich sehe, dass du bei den anderen Christen auch wirkst, dass du aber anders bist, als was ich in meiner Pharisäerschule, wenn ich das darf, brauche, gelernt habe. Also wer bist du? Wie muss ich das verstehen? Und Jesus antwortet mir mit Aussagen, wo ich denke, okay, soll ich es jetzt so verstehen oder soll ich es anders verstehen oder beides gleichzeitig, auch wenn es ein kleinen Widerspruch gibt. Und in dem Innen sagt mir Jesus das Gleiche wie Nikodemus. Der Pneuma wird, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. Für mich hat bei dem eigentlich ist logisch gewesen. Im Sinne von, dass der Geist Gottes eben dort wirkt, wo er will. Dass ich nicht unbedingt muss wissen und verstehen, warum, wie, wo, sondern kann ihn loben, wenn er bei anderen Leben einfach wirkt. Aber Achtung, ich bin nicht am Sagen, dass man da Theologie und Vernunft einfach aus dem Fenster schiessen sollte und blind glauben sollte. Ich glaube, es sind zwei Extreme, wo man nicht gehen sollte. Das erste ist, alles wollen zu verstehen, wie ich im Gimmi, wo ich alles rational können beweisen und so weiter. Und die andere Extreme, wo man sagt, ja, man kann nicht vieles über Gott sagen, Gott ist Liebe, ja, Amen. Den Rest müssen wir vertrauen. Ich glaube, wir müssen in dieser Spanne einen Weg finden, wo wir Sachen sagen von Gott und auch glauben, dass sie wahr sind. Aber wie das aussieht, ist jedem ein anderer Prozess. Und ich habe auf jeden Fall immer noch Begegnungen mit Jesus und ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich denke, das, was ich glaube, ein Credo, wie man das nennt. Details könnt ihr auch später bei mir fragen, aber ein Teil von dem Credo wollte ich noch zeigen. Und zwar ist es meine Hoffnung, meine theologische Hoffnung für ja, nach dem Leben, das zu leben. Es ist von Crowder, Praise the Lord, die haben es auf Englisch und ich lese es auf Deutsch vor. Deine Liebe ist ein Ozean, kein Fluss. Eine Symphonie, nicht nur ein Lied. Ich glaube nicht, dass alle Recht haben. Ich glaube, wir liegen oft falsch. Ich glaube, wenn wir in den Himmel kommen, werden wir lachen, wenn wir sehen, wie sehr wir uns bemühen, es zu machen, es zu verstehen und wie einfach es eigentlich sein sollte. Und deshalb glaube ich einfach nicht mehr daran. Nein, ich habe versucht und versucht, alles mit Sicherheit zu wissen. Aber ich stelle fest, dass ich weniger weiß, je mehr ich dich kennenlerne. Du bist nicht der, den ich dachte, dass du bist. Gelobt sei der Herr. Ja. Das sind meine Fragen an Jesus. Und wie ich halt in dieser ganzen Verwirrung auch einen Weg gefunden habe. Aber jetzt ist die Frage, was sind eure Fragen, die ihr habt an Jesus? Sei es, weil ihr skeptisch sind, weil ihr gerne Sachen hinterfragt oder auch wirklich Zweifel habt. Geht mit diesen zu Jesus im Gebet, in den Diskussionen mit anderen Leuten. Und wer weiß, vielleicht gibt euch Jesus ja eine Antwort durch sein Wort, die Bibel, durch eine Offenbarung oder durch Diskussionen, eine Predigt. Und dann gelobt sei der Herr. Aber vielleicht gibt er noch die gleiche Antwort wie ich. Sachen, die zweideutig sein können und am Schluss Gott sagt, der Pneuma weht, wohin er will. Vertrau. Und auch bei dem gelobt sei der Herr. Ja. Das sind die Fragen von Nikodemus. Meine Fragen. Und ich verschwinde jetzt von der Szene wie Nikodemus und lasse Jesus den Platz, um noch seinen Diskurs zu halten. Man weiß nicht, ob Nikodemus da zugelassen hat, ob es für ihn zu viel war oder nicht. Aber ihr könnt euch entscheiden, Jesus zuzulassen. Und wer weiß, vielleicht bekommt ihr gerade die Antwort auf eure Fragen. Amen.
Ja, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir kennen. Und was wir bezeugen, haben wir gesehen. Doch ihr nehmt unsere Worte nicht ernst. Ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich über Dinge rede, die hier auf der Erde geschehen. Wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Name er nicht geglaubt hat, ist der eine und einzigartige Sohn Gottes. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren schlecht. Wer Böses tut, scheut das Licht. Er kommt nicht ans Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit richtet, tritt ans Licht, denn so wird sichtbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist.
Genau, und